Gottesdienste lassen mich nicht kalt. So schreibt es Stefan Schweyer in seinem neuesten Buch über Gottesdienste. Ich habe bei Stefan Schweyer studiert an der STH Basel und er hat mir so ein bisschen auf dieses Thema aufmerksam gemacht. Gottesdienste, warum eigentlich Gottesdienste? Ich kann mich gut erinnern, als wir mit ihm in einem griechisch-orthodoxen Gottesdienst waren und gehofft hätten, wenigstens die Predigt oder die Textlesung sei auf Deutsch, aber nichts verstanden haben, den ganzen Gottesdienst froh waren, dass wir eine Maske tragen mussten, weil der Weihrauch so stark war. Und trotzdem, nach dem Gottesdienst unter den Studenten haben wir uns ausgetauscht und gesagt, ist dir das aufgefallen, der hat das gemacht und das war denen extrem wichtig. Hast du gesehen, wie immer alle aufgestanden sind, als das Brot hineingetragen wurde, als das Evangelium hineingetragen wurde? Es war wie ein Fest, da kommt jetzt die Bibel kommt in den Gottesdienst rein. Und das hat mich motiviert, auch darüber nachzudenken, wie ist es bei Freikirchen? Was machen wir eigentlich im Gottesdienst? Wieso feiern wir Gottesdienst? Was ist uns wichtig? Was sind das für Elemente, die da vorkommen? Und ja, das hat mich so auf diese Frage gebracht, warum eigentlich Gottesdienst? Und ich habe mich langsam angefangen zu fragen, warum ich früher Gottesdienst eigentlich immer so langweilig fand. Gottesdienste lassen auch mich nicht mehr kalt. Und ein Vers, mit dem ich mich seit dem Studium eigentlich immer wieder mal auseinandergesetzt habe und mich jetzt intensiver damit auseinandergesetzt habe, weil es wirklich damit was zu tun hat, ist Apostelgeschichte 2, 42. Ich fange aber ein bisschen früher an zu lesen, ab Vers 37. Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie dies hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie fragten Petrus und die übrigen Apostel, was sollen wir tun, Brüder? Also wir sind hier gleich nach der Pfingstpredigt. Petrus hat gerade, die Apostel haben den Heiligen Geist empfangen, es war gerade das Sprachenwunder und Petrus hat gepredigt zu diesen Leuten und die waren getroffen und haben gesagt, was sollen wir tun? Und Petrus sagte zu ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen in der Ferne, allen, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Und auf vielerlei Weise beschwor und ermahnte er sie, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an jenem Tag wurden ungefähr 3000 Menschen der Gemeinde zugeführt. Sie aber hielten fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Himmlischer Vater, wir beugen uns vor deiner Gegenwart. Möge dein Wort uns regieren, dein Geist sei unser Lehrer und deine große Herrlichkeit unser Herzensziel. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wie gesagt, ich möchte heute den Fokus auf diesen Vers 42 legen. Sie aber, schon mal die Frage, wer ist sie? Wir haben es gerade gesehen im Vers davor, das sind die, die gerade das gehört haben, gerade das angenommen haben, gerade sich haben taufen lassen, zur Gemeinde hinzugefügt worden. Sie hielten, kannst bei Folie 2 bleiben noch, sie hielten fest, also das ist nicht an die Gemeindeleitung delegiert, sondern es geht in diesem Vers, geht es um die Gemeinde. Die sind die, die festhalten. Okay, festhalten, was ist das? Festhalten an diesen Werten. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brechen vom Brot und Gebet. An dem halten sie fest. Das ist, Lukas macht hier die erste Beschreibung einer Gemeinde. Die Gemeinde ist hier entstanden und so beschreibt Lukas die Gemeinde. Er sagt, nicht, das war bei denen halt so, sondern das war denen wichtig, daran hielten sie fest, das wollten sie nicht aufgeben. Also, diese Prinzipien haben Bedeutung für die Gemeinde und sie haben Bedeutung für den Gottesdienst. Jetzt denkst du aber vielleicht, aber halt mal, das Wort Gottesdienst kam gar nie vor. Und wenn du in der Bibel liest, es kommt ja noch dicker, dann findest du manchmal das Wort Gottesdienst und irgendwie, was hat das eigentlich damit zu tun jetzt mit Gottesdienst, wenn du das liest, so der wahre Gottesdienst. Wenn wir heute auf Deutsch das Wort Gottesdienst benutzen, dann sprechen wir von dem, was die Bibel Versammlung nennt. Also wir nennen das heute Gottesdienst, aber die Bibel nennt es nicht Gottesdienst. Also ich spreche heute über den Gottesdienst, so wie wir ihn heute Gottesdienst nennen. Und in der Bibel kommt manchmal das Wort Gottesdienst vor, aber dann spricht die Bibel vielleicht von religiöser Praxis oder sie spricht von der Kultpraxis der Juden. Es ist immer mal wieder die Rede vom Gottesdienst, den die Juden in der Wüste getan haben und so. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um diese Prinzipien für die Gemeinde, die Prinzipien der ersten Gemeinde, an denen sie festgehalten haben. Wie wendet man diese Prinzipien an? In der Bibel gibt es keinen Standard-Gottesdienstablauf. Es gibt keine Regeln, so muss Gottesdienst sein, aber es gibt Prinzipien. Wir müssen nicht alles gleich machen wie in der ersten Gemeinde, aber wir müssen an den Prinzipien festhalten. Und ich möchte jetzt auf diese einzelnen Prinzipien eingehen und sagen, wie sie auf Jesus hinzeigen und was sie mit Gottesdienst zu tun haben, denn ich bin überzeugt, diese Prinzipien, die deuten alle darauf hin, dass wir Gottesdienst feiern sollen. Ich fange an mit der Lehre der Apostel. Lukas benutzt das Wort Apostel zuerst für die 12 und später dann benutzt es dann auch noch für Paulus und so weiter, wird der Begriff erweitert. Wenn wir hier an dieser Stelle Lehre der Apostel lesen, dann müssen wir bedenken, es sind gerade ein paar Dinge passiert. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und bevor er das getan hat, hat er den Missionsbefehl an die Apostel gerichtet, hat ihnen gesagt, macht alle zu Jüngern, indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Also das ist ein Auftrag von Jesus an die Apostel zu lehren. Lehre der Apostel. Was auch passiert ist, es gab ja Judas. Und Judas hat Jesus verraten und hat sich dann das Leben genommen. Und in Apostelgeschichte 1 wird erzählt, dass die Apostel sagen, ja, wir müssen einen Ersatz wählen für Judas. Und dann sagt Petrus was ganz Wichtiges über die Apostel. Er sagte, der diesen Ersatz machen soll, das muss einer sein, der dabei war. Bei Jesus, der das bezeugen kann, was Jesus getan hat. Und was auch gerade passiert ist, vor diesem Vers, ist, dass die Jünger, die Apostel, den Heiligen Geist empfangen haben. Das ist das Thema vom Pfingsten. Also was können wir sagen darüber, was ist Lehre der Apostel? Es ist vom Heiligen Geist geleitete Lehre. Predigt auch, Pfingstpredigt ist auch eine Predigt, vom Heiligen Geist geleitete Predigt, und zwar so, dass Christus im Zentrum ist, dass auf Christus hingedeutet wird und dass er im Zentrum steht und auch, dass die Schriften, so wie wir es in der Pfingstpredigt lesen, auf Jesus hingedeutet werden, die Schriften aus dem Alten Testament. Das Neue Testament ist ja eigentlich Überlieferung von verschiedenen Lehren von den Aposteln. Was wir im Neuen Testament haben, ist verschiedene Apostel, die was lehren oder bezeugen, wie in den Evangelien, was Jesus getan haben. Es gibt die, bei denen ist es offensichtlich, Johannes, Matthäus, das waren Apostel und die haben aufgeschrieben, was sie mit Jesus erlebt haben. Und dann gibt es auch noch Markus, der hat nach dem Zeugnis von den Kirchenvätern hat er das aufgeschrieben, was Petrus als Evangelium gepredigt hat. Und dann gibt es Lukas, der war mit Paulus unterwegs, Lukas, der auch die Apostelgeschichte schreibt, auch diesen Vers geschrieben hat. Der war mit Paulus unterwegs und hat mit ihm nachgeforscht und das aufgeschrieben, dieses Zeugnis von Jesus. Und diese Lehre, wenn wir das anschauen im Neuen Testament, die bezieht sich immer wieder aufs Alte Testament und das Alte Testament wird so ausgelegt, gesagt, das deutet alles auf Christus hin. Darum, Predigt, Gottesdienst, Gemeinde, das, was wir hier tun, hat die Bibel als Grundlage. Die Bibel ist Gottes Wort und dementsprechend sollten wir sie behandeln. Wir sollten dem Alten und dem Neuen Testament Raum geben. Wir sollten sie als Gottes Wort behandeln. Wir sollen zulassen, dass sie uns korrigiert. Und wir sollten sie als interessanter betrachten, als Menschenwort. Es ist immer so verlockend, so ein Vers. So ich habe hier einen Vers zu Freiheit und möchte euch jetzt meine interessanten Gedanken zu Freiheit weitergeben. Darum geht es nicht. Es geht darum, was die Bibel uns zu sagen hat. Sie darf für sich selbst sprechen. Man könnte meinen, das ist selbstverständlich, aber es gibt es einfach immer wieder, dass es Gottesdienste gibt, Gemeinden gibt, bei denen man nicht aus der Bibel liest oder Gemeinden, die der Bibel nicht vertrauen oder wo die Bibel einfach so ein Sprungbrett ist, um eigene Gedanken zu entfalten. Lehre der Apostel, denke ich, ist wichtig, jetzt zusammenfassend, dass wir sie in Bezug auf Christus lesen. Das ist auch das, was im Neuen Testament so speziell ist. Das Alte Testament zeigt jetzt nicht auf irgendeinen Messias, der irgendwann mal kommt, hin, sondern es zeigt auf Jesus Christus hin. Das Zweite ist, alleine lesen reicht nicht. In der Bibel wird immer wieder darauf hingewiesen, hey, es geht darum, ihr kriegt das vermittelt, und ihr sollt es weitergeben, zum Beispiel im Missionsbefehl. Lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Es geht nicht darum, dass man das so für sich selbst so liest, sondern es geht darum, dass man das aufnimmt von anderen und dann weitergibt. Und wichtig auch, wir sollten die Bibel zu uns sprechen lassen. Ich komme zum zweiten Punkt, zur Gemeinschaft. Da ist ganz speziell jetzt in Abgrenzung zum Alten Testament. Jetzt geht es nicht mehr nur um die Zugehörigkeit zu Israel. Das war zwar nicht der Gedanke ursprünglich von Gott, aber es ist dann immer mehr dazu geworden. Es geht darum, gehört man jetzt zu Israel oder gehört man nicht zu Israel. Aber jetzt ist ganz klar, jetzt ist die Frage, gehört man zu Jesus? Und das ist eine Gemeinschaft, die übergreift diese alten Normen von gehört man jetzt zu diesem Volk, zu jenem Volk, zu dieser Gruppe, zu jener Gruppe. Ich habe das hier hervorgeblättert. Emil hat ja vor 2 Wochen darüber gepredigt, über diese verschiedenen Herkünfte, die wir haben in unserer Gemeinde. Hat gesagt, es ist aber ein Jesus, der uns zu einer Gemeinschaft zusammenfügt. Und genau um das geht es. Bei diesem Punkt Gemeinschaft. Gemeinschaft wird gestiftet. Wir Menschen, wir sind veranlagt auf Gemeinsamkeiten. Manchmal, wenn man im Zug sitzt, im selben Abteil sitzt, da haben wir was gemeinsam. Wir sitzen im gleichen Abteil und man redet vielleicht miteinander. Wenn der Zug dann noch stehen bleibt, ist mir mal passiert, da hat man noch was gemeinsam, weil jetzt kommen beide zu spät auch noch. Gestern in der Garage haben 2 angefangen, über Fußball zu sprechen. Wenn 2 sich für Fußball interessieren, haben sie was gemeinsam, haben sie was zu besprechen. Dann entsteht Gemeinschaft. Wenn uns sowas Kleines verbinden kann, wie viel mehr verbindet uns dann, dass uns der gleiche Retter aus unserer tiefsten Not gerettet hat, uns befreit hat, uns ein neues Leben gegeben hat? Wie viel mehr verbindet uns das? Wie viel mehr macht uns das zu einer neuen Gemeinschaft? Wir lesen in der Apostelgeschichte, die erste Gemeinde, die haben alles miteinander geteilt. Die haben gedacht, diese Gemeinschaft, das ist unglaublich. Die haben angefangen, alles miteinander zu teilen. Ich sage nicht, dass man das jetzt genau kopieren muss, habe ich am Anfang schon gesagt. Es geht nicht darum, dass man es alles genau kopiert, aber es geht darum, dass man das Prinzip versteht von Gemeinschaft, dass wenn man hier zusammenkommt, kann man dann den höheren Zweck sehen. Kann man dann sehen, hey, das sind alles Geschwister von mir. Das sind alles Christen. Oder denkt wie, der ist so ein bisschen anders, der ist so ein bisschen fremd, der ist so ein bisschen komisch, der ist so ein bisschen scheu und der ist so ein bisschen und so weiter. Ist das, was wir denken, wenn wir hierher kommen, oder denken wir, ey, der andere, das ist ein Christ, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester? Gottesdienst gibt dieser Gemeinschaft Ausdruck. Dadurch, dass wir hierher kommen und sagen, das sind alles meine Geschwister, geben wir dem Ausdruck, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir zusammengehören, weil Christus uns zusammengetan hat. Gottesdienst ist die Familienfeier von Jesus, auch ein Zitat von Stefan Schweyer. Gottesdienst ist die Familienfeier von Jesus. Und es gibt ja so Familienfeiern, da gibt es Leute, die gehen nicht an die Familienfeiern. Und natürlich gibt es das, aber was sagt das über die Gemeinschaft aus? Gottesdienst ist die Familienfeier von Jesus Christus. Und geben wir dem Ausdruck, indem wir kommen und sagen die anderen, hey, das ist meine Familie. Es ist ähnlich wie bei der Familie, dass wir uns die anderen nicht ausgesucht haben. Es ist Gott, und das kommt ja hier in Vers 39 auch, die anderen, Gott hat sie herbeigerufen in diese Gemeinschaft. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwie entschieden haben, ach, wir als Gruppe, wir sind jetzt die Christen und ja, wir sind jetzt halt so unter uns und ja, damit hat sich's, sondern Gott ist es, der zur Gemeinde hinzutut. Und das ist das, was die Gemeinschaft bildet. Nicht, dass wir irgendwie hier sagen, wer dazugehört oder wer nicht. Dann, nächster Punkt, Brechen des Brotes. Das ist ein interessanter Ausdruck in der Bibel. Manchmal ist klar, wenn da Brechen des Brotes steht, dann geht es darum, dass man zusammen gegessen hat. Manchmal ist klar, dass es ums Abendmahl geht, und manchmal ist es nicht ganz klar, weil es ist immer das gleiche, der gleiche Begriff. Und wir können manchmal nicht sagen, ach, das ist jetzt ganz sicher Abendmahl oder das ist jetzt ganz sicher zusammen essen. Und wenn man Kommentare anschaut zu diesem Vers, dann gibt es manche Ausleger, die sagen, ja, da geht es um das gemeinsame Essen. Manche sagen, es geht ganz klar um das Abendmahl. Der Punkt ist, Abendmahl ist wie ein gemeinsames Essen. Nein, noch mehr. Abendmahl ist ein gemeinsames Essen. Wenn ihr jemand zu euch nach Hause einlädt, lädt nicht irgendwie jemanden wahllos ein. Und schon gar nicht regelmäßig. Aber genau das ist das, was beim Abendmahl passiert. Man kommt als Gemeinde regelmäßig zusammen und isst miteinander. Mit wem tut ihr das sonst? Vielleicht mit Freunden, je nachdem, was ihr für einen Freundeskreis habt. Aber eigentlich tut man das fast nur mit der Familie. Das ist wieder, Abendmahl ist ein Zeichen für Familie. Die ersten Christen, die haben jeden Tag Abendmahl gefeiert. Die haben gesagt, das ist meine neue Familie. Wir gehören hier zusammen. Christus hat uns zusammengefügt. Wenn wir eine Liste machen würden, wie Lukas jetzt, Top 4, was ist Gemeinde? Käme Abendmahl darin vor? Ich habe mir so überlegt, was würde ich vielleicht würde ich so Musik oder so, oder Evangelisationseinsätze oder vielleicht irgendwie so, was spezifisch noch herausheben, was wir als Gemeinde gut tun. Lukas sagt, Abendmahl. Und auch hier, Abendmahl weist auf den Gottesdienst hin, weil es geht eben gerade spezifisch nicht darum, dass man Abendmahl in der biologischen Familie feiert. Das ist nicht falsch oder so, aber das ist eigentlich nicht der Sinn. Der eigentliche Sinn vom Abendmahl ist zu zeigen, hey, wir als Gemeinde, wir sind eine neue Familie. Und das geht nicht, wenn man dann Abendmahl alleine zu Hause feiert. Das tut man gemeinsam als Gemeinde, darum Gottesdienst. Vielleicht bringen wir das Abendmahl so hinter uns, wenn es stattfindet, denken wir, ja, muss jetzt halt auch noch sein, Gottesdienst geht vielleicht ein bisschen länger heute. Wir können uns beim Abendmahl, können wir uns so vieles bewusst machen. Wir können uns bewusst machen, die anderen sind Teil meiner Familie. Auch die anderen Gemeinden, die auch alle am Sonntag Abendmahl feiern, Gottesdienst feiern, sind auch unsere Geschwister. Wir können uns bewusst machen, was Jesus getan hat. Abendmahl zeigt, ist ja ein Symbol dafür, dass Jesus seinen Leib zerbrochen hat, wie wir das Brot zerbrechen, dass sein Blut vergossen hat, wie wir es mit dem Wein symbolisiert haben. Wir können uns beim Abendmahl bewusst machen, hey, da ist Vergebung für mich geschehen. Wir können uns beim Abendmahl bewusst machen, hey, wir haben Gemeinschaft mit Christus, weil dieses gemeinsame Essen, das findet symbolisch gesehen am Tisch von Christus statt. Wir sitzen bei ihm am Tisch, wenn wir Abendmahl feiern, wir sind von ihm eingeladen. Schon mal so über das Abendmahl nachgedacht? Und Christus sagt auch, als er das Abendmahl einführt, ich werde erst wieder vom Wein der Reben trinken, wenn ich wiederkomme. Also das Abendmahl zeigt auch darauf hin, dass wir irgendwann mal als ganze Christenheit zusammen Gottesdienst feiern werden. Dass wir alle dann wirklich am Tisch sein werden, miteinander. Da haben wir noch das Gebet. Sie hielten fest am Gebet. Und da ist natürlich ganz klar, Gebet bedeutet, dass man damit rechnet, dass Gott wirkt. Wieso sonst würde man beten? Hier im Text ist aber noch was speziell, weil es ist Plural. Auf Griechisch steht hier eigentlich, sie hielten fest an den Gebeten. Und das ist schon recht untypisch. Ich hab mir das dann alles mal in der Bibel alles mal angeschaut, wie das ist mit dem Gebet, habe das alles durchgeschaut, weil es ist wirklich untypisch. Und das haben verschiedene Kommentatoren haben das dann auch bemerkt und dann irgendwie gesagt, ja, wahrscheinlich geht es hier nicht nur um das Gebet als Prinzip, sondern es geht hier auch darum, wisst ihr, die Juden, die hatten drei Gebetszeiten. Die sind dreimal zum Beten gegangen. Und was auch ist, wenn Jesus das Vaterunser einführt, dann sagt er, immer wenn ihr betet, betet so. Und dann sagt er das Vaterunser. Und da ist halt wie die Frage, ja, sagt er, jedes Mal, wenn wir ein Gebet sprechen, müssen wir dann das Vaterunser einbinden? Nee, da hätte sich Jesus an seine eigene Regel nicht gehalten, weil er betet oft anders. Die Vermutung ist, liegt sehr nahe, dass damit gemeint ist, wenn ihr eure Gebetszeiten habt, dann baut das Vaterunser ein. Und das war in dieser Gesellschaft einfach völlig normal, dass man dreimal im Tag in den Tempel geht und betet. Und das haben die Christen nicht aufgehört. Und wenn man dann so Dokumente liest aus der Urkirche, dann sieht man auch, dass die dann sagen, ja, die Idee ist, dass man das Vaterunser dreimal am Tag betet. Und dann die Katholiken haben das auch ausgebaut, die hatten zwischenzeitlich 8-mal am Tag. Es geht nicht um die genaue Zahl. Es geht um das Prinzip, Gebet braucht Regelmäßigkeit. Es ist voll okay, wenn man frei betet, wenn man das zu seiner Zeit tut. Manchen würden feste Formen helfen. Und manchmal haben wir so in Freikirchen so ein bisschen Angst davor, Gebete zu benutzen, die vielleicht vorformuliert sind oder die jemand anders formuliert hat. Das Gebet, nachdem ich den Bibeltext vorgelesen habe, das ist von John Stott übrigens, oder selbst ausformulierte Gebete, die man dann vorliest. Das Gebet nach meiner Predigt wird so eines sein. Manche von uns haben vielleicht so ein bisschen Zurückhaltung vor dem, aber es ist nichts Falsches dabei. Man krieg da Worte in den, die man beten kann, wenn man selbst keine Worte hat. Und es gibt auch biblische Gebete, Vater unser, Segen. Manchmal wird man gezwungen, gewisse Dinge zu beten. Ich denke immer mal wieder, beim Vater unser beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dass ich da manchmal hängen bleibe dran. Und dass ich gezwungen war, das zu beten und mir das überlege, so hey, was bete ich hier eigentlich? Dass ich dann überlege, hey, sollte ich vielleicht der Person vergeben? Ja, und solche Gebete, die geben uns auch wieder ein bisschen Verbundenheit mit der gesamten Christenheit. Wenn wir das Vaterunser beten, wissen wir, die ganze Christenheit auf der ganzen Welt betet das Gebet. Wir sind miteinander verbunden. Auch beim Gebet. Alleine reicht nicht. Das gemeinsame Gebet in der Apostelgeschichte wird es immer wieder herausgehoben, dass die ganze Gemeinde zusammenkommt und dann stehen sie ein für etwas. Beten sie, dass jemand aus dem Gefängnis befreit wird oder so. Und Gott bewegt seinen Arm. Auch Predigt von Emil vor 2 Wochen. Wenn man gemeinsam betet, dann das gibt auch eine Verbundenheit und man kriegt Gebetsthemen, für die man beten könnte. Und andere Leute beten für Dinge, für die man selbst vielleicht keine Worte findet, wie man dafür beten kann. Gemeinsames Gebet ist wichtig und es hat eine Kraft. Wir haben ja donnerstags 20 Uhr haben wir Gemeindegebet. Mir fällt es auch immer schwer zu kommen. Aber ich denke mir, Mensch, Gebet hat so eine Kraft, es ist so eine Waffe und Gott bewegt seinen Arm, wenn wir beten. Ja, das sind die 4 Elemente. Ich fasse nochmal zusammen, zu sagen, bei diesen 4 Elementen steht immer Jesus im Zentrum. Bei der Lehre der Apostel steht Jesus im Zentrum, weil sie von ihm handelt, weil sie auf ihn hinweist. Die Gemeinde, Gemeinschaft dreht sich um Jesus, weil er die Gemeinschaft stiftet. Das Brechen des Brotes, das Abendmahl, dreht sich um Jesus, weil es seinen Tod verkündet, weil es seine Familie symbolisiert. Die Gebete drehen sich um Jesus, weil sie an ihn gerichtet sind. Also Zentrum ist Christus von der Gemeinde und Gottesdienst ist seine Familienfeier. Die Gemeinde ist sein Werkzeug, in unsere Leben hineinzuwirken. Und auch ganz wichtig ist mir, in diesem Vers ist es die Gemeinde, die an diesen 4 Elementen festhält. Es ist nicht an die Gemeindeleitung delegiert. Es ist die ganze Gemeinde gefragt, dass sie auf die Lehre hört und sie weitergibt. Es ist die ganze Gemeinde gefragt, dass sie diese Gemeinschaft zum Ausdruck bringt. Es ist die ganze Gemeinde gefragt, dass sie als Familie zum Abendmahl kommt. Es ist die ganze Gemeinde gefragt, dass sie zum gemeinsamen Gebet kommt. Die Gemeinde soll Gottesdienste feiern. Sie kann sie in Freiheit feiern, wenn sie an den Prinzipien festhält. Gott hat das erste Wort und Gott hat das letzte Wort. Der Gottesdienst ist die Antwort und es ist schlussendlich Gott, der die Gemeinde führt. Amen. Danke, Jesus Christus, für dein Wort, das uns die Wahrheit lehrt. Deine Hand, die die Welt dirigiert. Die Gemeinde, die dich so verehrt, weil im Zentrum ihr Retter regiert. Für das Mahl, das bereitet du hast, das am Tisch uns zusammen es treibt. Dein Gebet, worin du hast gefasst, das dein Ohr für uns offen stets bleibt. Amen.